Hallo.
Guck mal, jetzt ist der Countdown runtergelaufen. Beide waren angespannt.
Es ist schon Folge 6 von unseren 10 Wochen, die wir uns vorgenommen haben. Stefan, wie wäre es, nachdem wir letzte Woche den Austausch mit Eva hatten, dass wir erstmal so kurz updaten, was gerade so abgeht bei uns im Leben, bevor wir in das Thema einsteigen, was wir uns heute vorgenommen haben.
Halt, stopp. Erst müssen wir was ganz Wichtiges machen, denn das Gesetz sagt, wir müssen das machen und das machen wir auch. Diese Folge wird nämlich präsentiert von Blackroll, unser erster Sponsor, was auch passend zum Thema ist, denn heute geht es um Regeneration.
Genau, wir haben uns vorgenommen, über Recovery zu sprechen, vor, während und vor allem aber auch nach einem Ultrarennen. Und da wollen wir auf Ernährung, Schlaf, auf die Wassereinlagerung, die man manchmal hat, auch so Dinge wie die Hände und die Nerven, Schmerzen eingehen, aber auch so ein bisschen auf die mentale Komponente. Also wie lange dauert es, bis man wieder richtig Bock hat, auch zu trainieren? Und was ist so unserer Einschätzung nach, aber auch der Einschätzung nach, was die Forschung sagt, normal in diesem extremen Zusammenhang?
So nämlich.
Genau.
Schere. Schneide ich raus. Okay.
Aber eigentlich ist ein ganz passender Einstieg dazu. Wir haben nämlich in den letzten 2 Wochen ein bisschen Feedback von euch HörerInnen bekommen. Die allermeisten Nachrichten sind positiv und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Es motiviert uns auch, dran zu bleiben, und wir haben da noch so ein paar Themen im Kopf, die wir auch besprechen wollen. Es gab ein paar inhaltliche Anmerkungen zu der Folge mit den Ultracycling-Klassifikationen und wo die Geschichte vom Self-Supported Ultracycling herkommt. Da haben uns manche Leute gefragt, ob wir eigentlich Paris-Brest-Paris kennen und ob wir mal die Ursprünge der Tour de France recherchiert haben. Natürlich. Wir haben das aber bewusst ein bisschen außen vor gelassen, weil Paris-Brest-Paris ist streng genommen Brevet. Das heißt, es gibt keine Sieger oder Siegerinnen. Ich glaube sogar keine Liste von Platzierungen. Also die Privé-Szene ist natürlich eine Langstreckenszene von Randonneuren und Randonneurinnen, die aber ein bisschen anders ist als Self-Supported Ultracycling-Rennen. Und bei der Tour de France, ganz richtig, sind die Leute früher auch ultra lange Etappen gefahren. Da stoppt aber ja die Zeit zwischendurch. Also das heißt, die Zeit läuft nicht nonstop weiter, so wie beim Ultracycling im Self-Supported-Bereich eben auch die Schlafzeit und so weiter da reinfällt. Deswegen ist auch ein bisschen anders, aber natürlich ist der Vibe wahrscheinlich ähnlich. Da gibt es ein super cooles Buch, das ich kurz ansprechen will. Das heißt Alfonsina Strada. Es geht über eben diese Frau und die erste Frau, die den Giro d'Italia gefinisht hat. Und da kriegt man einen super coolen Einblick darin, wie diese, wo der Ursprung dieser Rundfahrten liegt und wie der Vibe damals war. Die Alfonsina ist zum Beispiel die letzte Etappe mit einem Besenstiel als Lenker gefahren, weil ihr Lenker gebrochen war. Also da ging es genauso um Problem Solving, wie wir das heute kennen. Wobei ich euch zu der Lösung, glaube ich, nicht raten würde. Aber genau, wir kennen diese Ursprünge und das ist natürlich wichtig und hängt damit zusammen. Aber doch, finde ich, abzugrenzen von den Self-Supported Ultracycling-Rennen, die wir heute kennen oder über die wir vor allem gesprochen haben. Genau. Dann ist noch ein Mini-Fehler unterlaufen, und zwar gibt es das Race Across Poland und das Race Through Poland, und nur eins der beiden ist bei dieser World Ultracycling Association eben dabei und das andere nicht. Genau.
Welches?
Ich hab's mir nicht gemerkt. Ich habe es auf jeden Fall im Podcast schon falsch gesagt und genau, nur
das
zur Korrektur.
Race Through Poland ist, glaube ich, nicht dabei.
Genau,
das
ist nämlich
das
quasi aus unserer Community organisiert wird und nicht mit der World Ultracycling Association. Ja. Wollen wir noch kurz Feedback von letzter Woche zu dem ADHS-Thema, das wir mit Eva besprochen haben, eingehen? Haben auch sehr viele Leute geschrieben, dass sie das Thema beschäftigt und dass sie nach der Folge auch ein bisschen über sich und ihre Aufmerksamkeit oder ihren Umgang mit Ultraradsport nachgedacht haben. Das finde ich super cool. Uns haben auch ein paar Nachrichten erreicht von betroffenen Personen oder Leuten, Betroffenes klingt schon wieder so nach Krankheit, Leute, die eben gesagt haben, es gibt neuere Ansätze dazu und so weiter, die auch Eva in Teilen kritisiert haben. Und da will ich ganz klar hinter unserem Gast stehen. Die Eva hat sich nämlich da sehr an die Therapievorgaben, die in Deutschland und in Österreich gelten, gehalten. Das heißt, es gibt Richtlinien, die sich nach wissenschaftlicher Evidenz richten, die nach dem ICD oder dem DSM in den USA ausgerichtet sind. Und da werden eben Therapieempfehlungen basierend auf geprüfter, peer-reviewed Forschung gestellt. Und an diesen Empfehlungen hat sie sich auch orientiert. Und genau, vielleicht gibt es neuere Gedanken dazu, auch neuere Studien, die es aber nicht in diese Empfehlung bisher geschafft haben. Deswegen ist, wie wir auch gesprochen haben, ein sehr dynamisches Feld, in dem viel passiert momentan. Und trotzdem halten wir uns, vor allem wenn wir mit einer Therapeutin sprechen, dann an diese Richtlinien, die es da eben gibt. Ja.
Ist auch eine schwierige Sache, denn es gibt ja viele Therapieformen, die so modern sind und mit der Zeit wachsen, aber halt nicht, wie soll man sagen, kriegst du halt nur beim Heilpraktiker.
Ja, und auch Forschung, die ja passiert, dauert halt eine Weile. Also bis man was publiziert. Ich weiß nicht, ob die Leute da so eine Vorstellung davon haben, aber das dauert in der Regel schon mal zwischen 1 bis 2 Jahre, bis dann noch ein Gremium darüber entscheidet, was davon in Therapieempfehlungen kommt und so weiter, dauert es noch viel länger. Und irgendwie ist es aber auch gut, weil so auch eine valide Empfehlung ausgesprochen werden kann durch ein Review von vielen Studien und so weiter. Ja.
Ich lehne mich jetzt nochmal kurz aus dem Fenster, aber ich glaube, es war damals auch so, als ich meine Therapie bei Eva angefangen habe, da haben wir die ACT-Methode gemacht. Und ich war mir nicht ganz sicher, ob die damals, weil Eva ist eine private, die macht keine Kassenpatienten. Und bei einer Kasse, glaube ich, gab es diese ACT-Methode noch nicht. Oder war nicht zugelassen oder irgendwie sowas? Oder war keine berechtigte Behandlungstherapie? Aber die Privaten durften das irgendwie machen. Kann das sein?
Ja, die Krankenkasse bezahlt eben nur natürlich Therapiemethoden, nicht nur im psychologischen, sondern auch im physiologischen Bereich, die validiert und geprüft sind. Und das kann eben dauern. Und wahrscheinlich gibt es auch andere Dinge, die funktionieren, die aber nicht oder noch nicht so wissenschaftlich validiert sind, dass sie abgerechnet werden können, zum Beispiel von der Krankenkasse. Und andere Dinge wiederum sind geprüft und schaffen es aber nicht, validiert oder geprüft zu werden. Also die werden als nicht effektiv klassifiziert, wie zum Beispiel Homöopathie. Ja, jetzt kriegen wir wieder ein paar Nachrichten von Leuten, die da sehr einsteigen wollen. Gehen wir zum Thema über, oder?
Warte, ich muss noch ein paar Zuckerkügelchen reinschmeißen.
Ich fahre seit 2 Wochen wieder richtig viel Fahrrad. Also was heißt richtig viel, aber mehr als davor. Es hat ja so eine Weile gedauert, da ich nur Wintersport gemacht habe dieses Jahr. Jetzt sitze ich wieder auf der Rolle und war ein paar Mal draußen bei scheußlichsten Bedingungen, manchmal bei schönen Bedingungen. Ich halte die Radeinheiten noch relativ kurz und dafür intensiv und plane trotzdem so für die Grundlage lange Skitouren, wo man dann auch mal 6-7 Stunden unterwegs ist. Und ich glaube, ja, so langsam habe ich wieder richtig Bock, da strukturiert ranzugehen und ja, zu schauen, was ich so leisten kann bis zum ersten Rennen am 30. April.
Haben wir seit dem letzten Gespräch einfach die Rollen getauscht, denn ich war, glaube ich, seit letztem Mal nicht einmal Fahrradfahren. Aber ich habe dafür meine Klimmzugstange wieder aufgebaut.
Und wie viel schaffst du?
15. Das ist gut von, ja, hey, no shit, doch, wirklich. Das ist das cool. Tolle von früher, wenn man das, also mein Rekord lag bei 24, also die klassischen in den Rücken. Das Tolle ist, wenn man das früher halt gemacht hat, dann zehrt man davon jetzt. Und jetzt denke ich mir so, hätte ich mal früher mal Beine trainiert, also viel, dann könnte ich halt jetzt auch sprinten, aber stattdessen kann ich halt Klimmzüge.
Dass ich das gut kann, habe ich eigentlich erst zufällig gecheckt, als ich vor 3 Jahren angefangen habe, hier in der Base 5, Shoutout, das ist keine Werbung, ist einfach nur gut, angefangen habe zu trainieren und dann im ersten Training gemerkt habe, oh krass, ich kann ja 5 Klimmzüge.
Ja, du bist ja auch stark.
Ja, geht pumpen, Leute, das ist gesund.
Ja, Mann. All for the gains, kein Salat essen. Thema Salat, sollen wir mal irgendwie ins Thema rein schon?
Ja, Recovery. Genau, mir fiel es zuerst mal ziemlich schwer. Recovery, da denkt man zuerst an die Situation nach dem Rennen. Also wie erhole ich mich möglichst schnell von einer Extrembelastung, physisch wie psychisch. Aber eigentlich fängt es schon davor an. Also auch wie wir in Rennen starten, hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sehr uns das zerstört oder wie sehr wir da an unsere Grenzen gehen und natürlich auch das Verhalten während dem Rennen. Von Tag zu Tag versucht man sich ja vielleicht auch dadurch, dass man ja schläft, mehr oder weniger gut zu erholen. Deswegen finde ich, hängt das alles so ein bisschen zusammen. Also wir werden das ein bisschen vermischen, glaube ich.
Hey, das ist mir viel zu trocken, Jana. Wir fangen erstmal mit was Lustigem an.
Okay, hau rein. Ja.
Kannst du dich erinnern, als wir zwei in Spanien waren und uns in der Recovery-Phase nach unserem Rennen befunden haben?
Ja.
Da hast du gesagt, was hast du da gesagt zu mir?
Die Situation war, wir sind alle, also wir zwei und noch ein paar andere Leute sind Badlands gefahren. Und dann waren wir frühstücken zusammen. Es war der Tag, nachdem du ins Ziel gekommen bist. Ich und noch ein, zwei andere
Leute. Da war Diana schon ein bisschen länger im Ziel.
Ja. Ja. Und dann saßen wir wieder eben dort in dem gleichen Café. Und für Stefan war das die nach der ersten Nacht nach dem Rennen. Und er kam so ein bisschen später an den Tisch. Du hattest ein sehr aufgequollenes Gesicht. Niemand hat irgendwas gesagt und du hast auch sehr nüchtern guten Morgen gesagt, dich hingesetzt und dann ist mir so rausgerutscht, Stefan, du siehst aus wie eine Maus. Weil wirklich deine Augen so klein waren durch dieses Puffy Face.
Weil meine Zähnchen vorne rausgeschaut haben.
Ja, du hast so wie so eine, ja, ich finde, es sah aus wie eine Maus. Und das Witzige daran war, dass die Leute am Tisch mir einfach zugestimmt haben.
Stimmt. Alle haben angefangen zu lachen und zugestimmt.
Ja.
Also es war ein, ja. Und es war für mich auch okay. Sogar so okay, dass ich am Ende vom Lied, ich habe ein neues Tattoo, da ist eine Maus drauf. Also eine Maus habe ich jetzt auf meinem Arm. Aber eigentlich musst du die Geschichte ganz erzählen, gell?
Dass ich einen Fisch auf meinem Rücken habe.
Ja.
Ja, das ist dann daraus so ein bisschen entstanden.
Okay, anyway, ich erzähle das ganz kurz, das ist schon ganz witzig. Also, und Jana, genau, dann war so die, dann haben wir so ein bisschen Zeit da verbracht und dann, wir haben so zwei Tage rumgehangen und rumgesantelt und dann hat Jana gesagt, ah, sie hat so ein Tattoo auf dem Rücken, das würde sie irgendwie gerne mal übercovern. Und dann meinte ich so, ja, hey, Tiere, immer Tiere, weil da machst du nichts falsch und traditional, also keine Feinlein-Tattoos, mach klassisch und Tiere sind immer cool. Ja, sie findet irgendwie Fische ganz cool und dann meinte ich, ja, aber kein zum Paradiesfisch und sie so, ja, nee, ein Hering. Und dann habe ich gesagt, ja genau, so einen hässlichen Hering halt. Und Jana hat zu Jana gesagt, wenn du dir den Hering stechen lässt, dann lasse ich mir die Maus stechen. Also so als Gag, weil ich ja aussah wie eine Maus. Und ey, ich glaube, zwei Wochen später schickst du mir ein Bild, wo du den Hering auf dem Rücken hast. Und dann kam ich in Zugzwang und deswegen habe ich jetzt eine Maus auf den Arm und das ist unsere gemeinsame Erinnerung an Spanien. Du ein Hering und ich eine Maus.
Genau. Weißt du, ich dachte mir damals einfach so, ja, Tiere ist schon ist ein gutes Tattoo-Motiv. Vor allem, weil ich ja dieses Tattoo, das ich auf meinem Rücken hatte, covern wollte und dachte, ja, mit einem Tier, wenn ich mir dann ein gutes aussuche, ein ästhetisches, dann kann ich nicht so viel falsch machen. Ich wollte halt kein so heroisches Tier. Ich meine, Leute lassen sich Löwen und Wale und was weiß ich. Das sind natürlich coole Tiere, aber ich wollte so ein Down-to-Earth-Tier. Weißt du, so, ich identifiziere mich mehr mit einem Hering. Vielleicht auch durch meine Statur als mit einem Wal oder so.
Hey, so ein Hering ist ein ehrlicher Fisch. Hier immer schön gegen den Strom schwimmen. Oder macht er das überhaupt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall keine tolle bunten Farben.
Ja, solider Hering. Also, wer schon mal ein paar Tage viel Fahrrad gefahren ist, egal ob bei einer Reise oder in einem Rennen, der weiß, dass man da ziemlich schnell ziemlich viel Kilo abnehmen kann. Ich habe mal in meine Whoop-Daten vom Transcontinental Race 2025 geschaut und da habe ich pro Tag so zwischen 4.000 bis 13.000 Kilokalorien verbraucht. Und ich würde behaupten, bei mir ist es noch relativ wenig im Vergleich zu anderen, weil ich ja nur 50 Kilo wiege und eine Frau bin. Das heißt, wahrscheinlich sind diese 4.000 bis 13.000 Kalorien eher noch am unteren Rand dessen, was viele Leute in diesen Rennen verbrauchen. Jetzt ist es ja mega schwierig, überhaupt zu schaffen, diese Kalorien aufzunehmen, vor allem, wenn man sich auch noch vor allem von Tankstellen ernährt.
Ja, halt, stopp, dann ist es leichter.
Ich weiß es nicht, weil einfach die Natürlich sind Snickers super effizient, was Kalorien angeht, aber es findet ja dann auch relativ schnell so eine sensorische Sättigung statt, also dass wir das nicht mehr abkönnen. Also vielleicht, das kennt ihr bestimmt auch alle, so am dritten Tag hat man einfach diesen Kram auch irgendwie so satt und dann fällt es wirklich, wirklich schwer zu essen und auch genug zu essen vor allem. Und das ist, finde ich, mit die größte Challenge. Und wahrscheinlich, das ist jetzt ein Hot Topic, aber mein Guess ist, dass wir im Self-Supported Ultracycling die Leistung vor allem krass steigern könnten, wenn wir schaffen würden, uns adäquat zu ernähren. Also wenn die Energiezufuhr besser wäre. Das heißt, was wir im Pro-Cycling sehen oder auch bei kürzeren Distanzen, ist ja diese Maximierung der Kohlenhydrataufnahme pro Stunde. Also sagen wir 60 bis bei den Profis vielleicht sogar 90 Kilo
Gramm pro Kohlenhydrate
genau, pro Stunde. Und da sind wir auf jeden Fall im Ultracycling super weit davon entfernt. Und es hängt natürlich krass mit der Leistung zusammen. Also ich glaube, meine steile These ist, dass wenn wir schaffen, dieses Defizit so gering wie möglich zu halten, dann wären wir deutlich schneller oder besser.
Und es ist aber auch ein Teil der Challenge, denn wenn du jetzt, keine Ahnung, Atlas Mountain Race fährst und irgendwo im bärbischen Hinterland bist, dann gehört das halt auch zum Rennen, die richtige Ernährung zu finden, und dann gibt's halt nur Oliven und trockenes Weißbrot.
Genau. Ich meine, was man natürlich immer machen kann, und das mache ich auch, ist für die ersten 24 Stunden wirklich effiziente SportlerInnen-Nahrung mitzunehmen. Das heißt, da schon auf Trinkpulver, auf Gels und so weiter zurückzugreifen. Das muss man natürlich dann davor auch mal testen. Und ab dann wird's aber schwierig. Ich habe interessanterweise noch so eine Anekdote beim TCA am Start gesehen. Es war beim Mittelgebirge Klassik. Da war ein Starter, der hatte insgesamt, glaube ich, 6 oder 8 Trinkflaschen dabei, wobei 6, also alle bis auf 2, eben komplett mit Carbpulver gefüllt waren. Man kann sich mal ausrechnen, wie krass schwer das sein muss. Also wenn man so eine fast Literflasche voll macht mit Carbpulver und dann auch noch mehrere. Aber ich kann den Gedanke verstehen, dass das nämlich sehr effiziente Ernährung sein kann und halt einen Leistungsvorteil dadurch, dass man einfach genügend Kalorien zuführt. Auf der anderen Seite, wenn man dafür 6 Kilo mehr mitträgt, natürlich wird es dann mit der Zeit weniger, dass auch noch sehr viel Volumen ist, also sehr viel Platz am Fahrrad braucht, dann bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das sinnvoll ist. Aber es gibt auf jeden Fall Leute, die diesen Ansatz wählen.
Ich kann mich noch erinnern an meine ersten, weiß ich nicht, 80, 100 Kilometer Radfahrten. Essen? Also Essen war nie Thema, als ich noch keine Ahnung hatte. Nach 80, 100 Kilometern warst du komplett im Arsch und hast dich gefragt, boah, wie kann das so anstrengend sein? Aber man hat gar nicht gewusst, dass es halt am Essen und Trinken liegt. Und dann natürlich, irgendjemand hat mir mal eine super tolle Faustregel, die ich kurz reinwerfen will, für alle, die, keine Ahnung, vielleicht tatsächlich vorher in den ersten 100 Kilometern stehen: alle 20 Minuten ein Stück trinken, alle 40 Minuten was essen. Wenn man diese total billige Faustregel bei solchen Ausfahrten benutzt, mal so als Standard, kommt man in der Regel durch.
Das mit dem Trinken würde ich gern schon einhaken. Ich glaube, beim Essen stimmt es auf jeden Fall essen, bevor man Hunger kriegt. Also wenn man Hunger kriegt auf dem Fahrrad, ist es zu spät. Auf jeden Fall, ja. Wenn man lange Fahrrad fährt, einfach ständig essen, wie du sagst. Natürlich wird es dann umso schwieriger, wie ich gesagt habe, wenn man eben mehrere Tage unterwegs ist. Das führt dann zum Beispiel auch dazu, dass viele Leute so Bläschen im Mund bekommen und Entzündungen im Mund und so weiter, weil einfach, wenn man ständig isst und sich das auch, so der Speichel nie erholt und so weiter, obwohl man vielleicht 2-3 Mal am Tag Zähne putzt, dann ist einfach die Belastung allein physisch durch das Essen halt groß.
Ja, und man ballert sich auch Haribo und den ganzen Säure-Scheiß da rein.
Genau. Das ist, ja. Genau. Und beim Trinken ist aber so, dass die Empfehlung, oder wir haben ja 2 Studien dazu durchgeführt, eine große Survey-Studie mit 2000 UltraradfahrerInnen und eine Feldstudie, bei der wir das dann bei Leuten untersucht haben, auch klinisch, die eben super viel Fahrrad gefahren sind in 6 Tagen. Und da haben wir gesehen, dass es diese Empfehlung, einfach mal zu trinken, oder auch die Empfehlung, so viel wie möglich zu trinken, weil man ja viel schwitzt und so weiter, total schlecht sein kann. Das ist die beste Sache, zumindest Stand jetzt, Wissensstand jetzt, ist, nach Durst zu trinken. Wobei auch das, wenn man sehr in sehr heißen Region unterwegs ist, wo man vielleicht dann mehr Durst kriegt. Oder wenn man zum Beispiel Salztabletten nimmt, die dann automatisch mehr Durst auslösen, weil der Körper quasi die Balance wiederherstellen will, dann kann es auch gefährlich sein. Das heißt, man kann auf jeden Fall sehr leicht zu viel trinken, was dann auch zu den Ödemen führt, die wir kennen. Man kann natürlich auch theoretisch zu wenig trinken. Allerdings ist diese Überwässerung, die es vor allem im Ultralaufsport auch gibt, also zum Beispiel beim Marathon, was ich interessant finde, weil da tragen die Leute ja überhaupt nicht so viel Wasser mit, aber scheinbar wird da auch eher zu viel getrunken, dass das eben sehr gefährlich werden kann. Und
ja, das ist die wissenschaftliche Antwort. Meine Bauchgefühlantwort ist, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der sagt, oh, ich habe zu viel getrunken beim Radfahren. Deswegen ist das meine Faustregel, wo ich sage, weil immer, wenn ich mit Leuten oder Gruppen unterwegs bin, es wird eigentlich immer zu wenig getrunken, aus meinem persönlichen Erfahrungs-.
Ja, aber was bedeutet zu wenig? Also dass wie machen die Leute das
fest? Dass die Leute dann irgendwann merken, ich weiß nicht, irgendwie jetzt so ein bisschen zäh oder sonst irgendwas, oder meine Flaschen sind noch voll nach Kilometer 60. Also, keine Ahnung, wenn du nach 2 Stunden Radfahren immer noch 2 volle Flaschen hast, dann hast du zu wenig getrunken. Und jedes Mal, wenn ich merke, oh, das war eine gute Ausfahrt, 120 Kilometer, und ich habe 2-mal Flaschen aufgefüllt, und danach merke ich, ja, mir geht's gut. Und ich habe viel getrunken. Ja, daran liegt's, weil ich trinke in der Regel immer zu wenig.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt so über Tagesausfahrten spricht, dann ist es okay. Aber wenn man jetzt über Ultracycling über mehrere Tage spricht, dann vor allem, wenn man Ödeme hat oder ein Puffy-Face kriegt oder keine Faust mehr bilden kann, weil die Hand so dick ist, dann sollte man das mit der Trinkmenge vielleicht ein bisschen überdenken.
Tatsächlich. Aber ich hätte jetzt nicht gesagt, als ich mein Puffy-Face bei Badlands hatte, dass ich zu viel getrunken habe.
Das ist halt ein Zusammenspiel, aber natürlich, je mehr du trinkst, desto mehr kann sich auch ansammeln. Also offensichtlich ist in deinem Körper so viel Wasser, dass es sogar an anderen Stellen einlagert. Dann kann es halt nachteilig sein.
Das Wasser ist einfach dumm, das ist einfach nicht an den richtigen Ort gegangen. Das war nicht ins Gesicht.
Also wir können da jetzt auch richtig einsteigen, wenn du willst, weil ich wollte es eigentlich das Thema Wassereinlagerung in Ödeme später ansprechen, aber für mich ist es natürlich ein Thema, an dem ich mega tief drin bin, weil wir diese 2 Studien durchgeführt haben, und ich bin nur Psychologin, das heißt, ich habe viel Statistik in dem Bereich dann für die Studien gemacht. Wir arbeiten aber mit einem Team zusammen in der Klinik aus vor allem der Nephrologie. Und die beschäftigen sich eben auch mit dem Flüssigkeitshaushalt. Und in der Studie zum Beispiel haben wir gesehen, dass die Leute, die 6 Tage lang Fahrrad gefahren sind, dass bei denen der Wasserhaushalt quasi fast kontinuierlich zugenommen hat. Nach 24 Stunden war es so ein bisschen Recovery, aber auch noch nicht von allen Werten. Und das Interessante ist, dass die Leute, während der Belastung meistens so zwischen dem 3. und 4. Tag anschwellen oder dann danach. Und danach, also auch oft mit ein bisschen Pauseversatz. Und so eine intuitive Maßnahme, wo man dann denkt, das hilft, ist, ich muss mehr Salz zuführen, weil offensichtlich ist so viel Wasser in meinem Körper, oder mehr Elektrolyte, um das quasi auszugleichen. Nur was damit einhergeht, ist, dass der Körper diese Sodium-Balance im Blut, im Körper eigentlich immer richtig hält. Das heißt, wenn wir jetzt noch mehr Salz zuführen, dann wird der Körper noch mehr Wasser zurückhalten, um das wieder auszugleichen, was das dann noch verstärken kann. Das heißt, Salzeinnahme im Sinne von Salztabletten, was ja viele Leute von uns machen, was ich auch oft gemacht habe, kann das Problem halt noch verstärken. Und auch die Annahme, ich mache viel Sport, ich muss super viel trinken oder am besten so viel wie möglich, kann auch dazu beiführen, eben, dass wir das Problem noch verstärken und quasi zu viel Wasser im Körper haben. Es ist natürlich so ein bisschen unangenehm, diese Ödeme zu kriegen, oder man sieht aus wie eine Maus, ist ein bisschen witzig. Das ist auch überhaupt erstmal einzuschätzen als, es ist nicht so schlimm, aber theoretisch können diese Ödeme eben auch in der Lunge zum Beispiel auftreten. Das ist ein Grund, warum der Christoph Strasser einmal das Race Across America abbrechen musste, wegen Lungenödem. Und dann wird es gefährlich. Und ich finde es natürlich auch so ein bisschen scary. Außerdem führt es natürlich auch dazu, dass man mehr Gewicht mit sich rumträgt, was vor allem im Pro-Cycling, aber vielleicht auch so psychologisch für einen selbst von Nachteil sein kann, wenn man super schwere Beine hat und dann noch dazu so viel Wasser drin, es fühlt sich schlecht an und vielleicht ist es tatsächlich auch ein Leistungsnachteil, vor allem wenn es berghoch geht.
Ich bin jetzt wieder die Stimme des Volkes, beziehungsweise wie viel trinke ich denn jetzt?
Ja, ich glaube, wir sind nicht an dem Punkt, wir haben das ja nie experimentell getestet. Also wir hatten keine Gruppe, der wir gesagt haben, ihr trinkt jetzt nur so viel oder ihr trinkt nur nach Durst und so weiter. Aber was wir zum Beispiel, das ist ethisch ein bisschen schwierig, so eine Studie durchzuführen, genauso wie, dass man experimentell Schlaf und Recovery in so einem Rennen eigentlich nicht variieren kann, weil das gefährlich wird. Aber was wir zum Beispiel in der Survey-Study gesehen haben, ist, die Leute, die angeben, sie trinken so viel wie möglich, die haben auch eine höhere Prävalenz von den Ödemen. Trotzdem gibt es aber auch viele Faktoren, die dazu beitragen, die noch sehr schleierhaft sind. Also prinzipiell ist es wohl so, dass es ist ja gut, dass die Volumenbelastung im Körper nimmt durch den Ausdauersport zu. Das heißt, unsere Muskeln nehmen ein bisschen an Volumen durch, es ist alles besser durchblutet. Uns wird warm, wir schwitzen. Also es ist auch gut, dass ein bisschen mehr Flüssigkeit im Körper ist. Und alle, die schon mal so, das habe ich schon mal gesagt, die so ein Ötzi fahren, müssen vielleicht auch deshalb nie pinkeln während dieser Zeit. Jetzt in der Regel ist es so, dass wenn wir uns dann erholen, dann wird der Körper das Wasser wieder los. Im Ultracycling erholen wir uns aber nicht oder für zu kurze Zeit, sodass quasi dieser Sympathikus Maximus immer noch aktiv ist. Was dann dazu führt, dass das Wasser halt vielleicht nicht abgeführt wird, dadurch, dass wir pinkeln und sich dann akkumuliert. Und dann kann es eben zu diesen Problemen kommen. Das ist unsere Annahme im Moment. Und manche Leute tendieren wohl mehr oder weniger dazu. Es gibt auch Hinweise, dass zum Beispiel die Einnahme von Entzündungshemmern, also NSAID heißen die, dass das gefährlich sein kann oder dazu beiträgt, dass mehr Wasser zurückgehalten wird, weil das eine Belastung für die Niere ist. Das heißt, die Niere vielleicht schwächt in ihrer Funktion.
Also weshalb Ibuprofen auch.
Genau, deswegen sollte man auch vorsichtig sein mit Ibuprofen in Rennsituationen. Obwohl das natürlich es ist genau die Wirkung, die wir natürlich wollen, weil das Entzündungen hemmt und dann gut gegen den Schmerz ist, den wir vielleicht haben. Aber das kann diese Wassereinlagerungsproblematik durch ja zumindest eine temporäre Schwächung oder ja Beeinträchtigung der Niere.
Shoutout geht raus an Marie Keck, Anästhesistin, die ich mal gefragt habe bei einem Rennen, ich habe eine Entzündung, kann ich Ibuprofen nehmen? Und die hat es mir strikt verboten, weil sie damit schon ganz viel schlechte Erfahrung gemacht hat, dass das Risiko eines Nierenversagens extrem steigt unter Belastung.
Genau, weil die Niere ist sowieso schon krass belastet durch den Extremsport, den wir da machen. Wenn man die dann auch noch schwächt, kann das eben Probleme haben. Deswegen auf jeden Fall vorsichtig mit Entzündungshemmern im Rennen. Wobei ich davon natürlich auch aus anderen Gesichtspunkten abraten würde. Also genau, darüber könnten wir eine ganz eigene Folge machen. Wenn man seinen Körper betäubt, um so ein Rennen durchzustehen, dann ist es auf gar keinen Fall gesund oder nachhaltig.
Ja, dann ja, anderes Thema.
Ja, genau. Deswegen auch in der Recovery, also auch nach einem Rennen, wenn der Körper dann vielleicht erst anschwillt. Also bei mir beim TCA war zum Beispiel so, ich habe dann eine Nacht geschlafen, bin aufgewacht und hatte plötzlich super dickes Gesicht, noch viel krasser als im Rennen. Beine waren super angeschwollen. Natürlich fühlt man sich da auch so ein bisschen wie vom Bus überfahren, wenn dann die Belastung weg ist und man dann zur Ruhe kommt und man merkt, wie sore die Muskeln sind und so. Und da würde man vielleicht schon auch gern eine Ibu nehmen, um ruhig zu schlafen oder so. Aber kann ein Problem sein. Also zum Beispiel Ibuprofen ist halt schlecht für diese Wassereinlagerung. Es kann das noch verstärken. Und es hängt anscheinend auch damit zusammen, dass der Schlaf dann schlechter wird, wenn man das kurz vor dem Schlafen nimmt. Also auch in der Recovery sollte man damit noch vorsichtig sein. Jetzt sind wir schon voll bei diesen Wassereinlagerungen. Deswegen würde ich direkt da weitermachen, wie man sich am besten davon erholt. Ich habe das 2025 so in der eigenen Haut krass erfahren, weil ich nämlich, nachdem ich in Constanța in Rumänien im Ziel ankam, mich für 32 Stunden in den Bus gesetzt habe, wo meine Beine natürlich nach unten waren. Also der Sitz neben mir war dann irgendwann auch belegt und ich konnte die Beine nicht mehr hochlegen. Und dann sind meine Füße unglaublich krass angeschwollen. Also ich habe das noch nie so heftig erlebt. Ich konnte nicht mal meine Birkenstock in den breitesten Ausführungen da noch tragen. Es war super übel und natürlich auch unangenehm. Und ich habe mir schon ein bisschen Sorge gemacht. Und dann habe ich meinen Physiotherapeut, den Domi hier, angerufen und gefragt, ob er einen Termin hat für mich, ob er irgendwie sowas wie Lymphdrainage oder keine Ahnung, ich hatte auch keine Ahnung, ob er manuell irgendwie was machen kann, dass das Wasser schneller aus meinen Beinen geht. Da bin ich da am nächsten Tag gleich hin und der, jetzt kommen wir schon zum Sponsor, hat mir dann noch diese Blackroll Boots empfohlen. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, dass es nicht nur so ein Influencer-Ding ist, sondern dass es wirklich was bringt. Es hat also diese manuelle Therapie natürlich durch den Physio, aber dann auch die Massage durch die Kompression in diesen Boots hat dazu geführt, dass eigentlich nach 2 Tagen oder so was wieder weg. Gott sei Dank. Genau, also was besser ist, um sich von den Ödemen zu erholen als Ibuprofen, ist so manuelle Therapie, also ein bisschen spazieren gehen, Beine hochlegen, Kompression, vielleicht Physiotherapie, Massage, wenn man das kann, also wenn man Zugriff dazu hat, das ist schon mega gut. Und diese Blackroll Recovery Boots haben mir da wirklich ein bisschen die Augen geöffnet, dass es nicht nur so ein Influencer-Gimmick ist, sondern ich fand es nicht nur mega angenehm, sondern es hat wirklich viel gebracht. Und ab da war ich so ein bisschen hooked und wollte die unbedingt auch haben.
Und jetzt hast du sie.
Jetzt habe ich sie gerade einer Freundin ausgeliehen, die leider ihr Kreuzband gerissen hat. Die hatte nämlich einen OP-Termin und die Bedingung für die OP war eben, dass das Knie richtig gut abschwillt, sodass es eben operiert werden kann. Und auch da sind halt die Boots dann ganz gut, um diese Flüssigkeit da rauszukriegen. Genau, deswegen habe ich die gerade nicht, aber sie braucht sie dringender als ich. Das ist okay.
Das ist großzügig. Ich hatte tatsächlich, ich wollte gerade sagen, nie Probleme mit Wassereinlagerung, nimm's aber sofort zurück. Grüße von der Maus.
Ja.
Ich kann nicht von so vielen Rennen sprechen, aber ich spreche jetzt mal von dem Three Peaks, weil das quasi auch das längste war. Also das Erste, was man nach so einer Zieleinfahrt macht, ist ja wahrscheinlich nicht gleich schlafen gehen, aber man hat dann relativ bald Bock auf schlafen zu gehen, weil man ist ja noch im Sympathikus und muss erstmal runterfahren und die ganze Sache ein bisschen verarbeiten und will ja auch erst noch so ein bisschen das Ankommen genießen. Und dann schläft man irgendwann mal. Und interessanterweise war mein erster Schlaf so 3 Stunden und dann bin ich aufgewacht, dann habe ich was gegessen und dann wieder 3 Stunden. Dann war auch sehr unruhiger Schlaf. Also es war lustigerweise nicht so, dass ich sofort 14 Stunden durchgeschlafen habe oder so.
Das kam irgendwie erst bei mir in der Regel auch.
Schon, oder? Ja. Das kam irgendwie erst immer später. Also das hat so ein bisschen so ein paar Tage gebraucht. Der Körper braucht so ein bisschen das Verständnis, okay, jetzt wir müssen das jetzt gerade nicht mehr machen. Ich glaube, das Nervensystem wahrscheinlich, oder? Dass es sagt, okay, yo. Dann aber, ich glaube, mindestens 1,5-2 Wochen danach, tierisch müde. Und da denke ich jetzt nur bei meinem kurzen Rennen vom Three Peaks, das waren ja nur 2500 Kilometer. Wie ist das bei dir beim TCR? Weil, also ich habe den großen Vorteil, dass ich selbstständig bin und nicht regelmäßig dann für die nächsten 2 Wochen arbeiten musste, sondern konnte mir das ganz gut selbst auslegen. Aber ich habe unglaublich viel geschlafen. Also mindestens doppelt so viel als normal.
Das ist tatsächlich, wenn man direkt am nächsten Tag wieder zur Arbeit geht, schon ein bisschen ein Problem, weil ich habe das auch so, dass mein Schlaf nach den Ultrarennen so fragmentiert ist. Also, dass ich sehr kurz, sehr gefühlt tief schlafe, aber auch unruhig. Und dann mache ich wieder auf, nämlich hellwach. Also so, als würde mein Körper auch an diesen Schlafrhythmus, den ich mir dann über 12 Tage halt antrainiert habe, immer nur so 3 bis 4 Stunden zu schlafen, auch sich anpassen. Also typischerweise wache ich auch dann nach 3 bis 4 Stunden auf. Und oft habe ich auch so sehr, wie so Fieberträume, also sehr bizarre Träume. Zum Beispiel, als ich aus Constanta mit dem Bus zurückgekommen bin, ich kam morgens um 5:30 oder sowas an, dann habe ich geduscht, mein Fahrrad ausgepackt und bin zur Arbeit gegangen. Also ich war um 7:30 bei der Arbeit. Und dann, ich habe mich auch noch super fit gefühlt, also echt wach und so. Und da hat man halt einen Kaffee getrunken und irgendwie fand ich finde nach so einem Rennen auch immer wieder schön, im Büro zu sein. Und dann, ich mag ja meinen Job, dann auch da mich wieder so reinzufuchsen. Und für mich hilft es, glaube ich, auch diesem Post-Race-Blues, den ja viele beschreiben, dem zu entkommen. Weil dann habe ich so wieder direkt eine Aufgabe und es ist viel zu tun und kann mich da wieder reindenken. Ich erinnere mich, dass ich dann so um 12:30 halt nach ein paar Stunden wurde ich so extrem müde, dass ich, also ich habe 2 Kilometer zwischen meinem Zuhause und meinem Büro. Und im Büro dachte ich, ich schaffe das nicht, es ist unmöglich. Also ich musste auf meinem Schreibtisch mit meinem Kopf schlafen, weil es war unmöglich, nach Hause zu kommen. Es war, als wäre ein Knockout so. Und dann habe ich halt kurz einen Nap auf meinem Schreibtisch gemacht, bin dann heim und habe halt einen richtigen Mittagsschlaf in meinem Bett gemacht. Und ich weiß nicht, ob das andere Leute auch haben, aber ich träume dann auch oft noch von der Rennsituation. Ich bin aufgewacht, habe in mein Zimmer geschaut, ich wusste nicht, wo ich bin. Dann habe ich kapiert, also ich bin in den Flur gelaufen, habe kapiert, boah, ich bin daheim. Und meine erste Reaktion war, shit, warum bin ich daheim? Es ist doch, ich darf nicht daheim sein. Also weil Self-Supported-Regeln verbieten das ja. Und es war ein ganz schreckliches Gefühl, bis ich dann kapiert habe, es ist okay, es ist vorbei, du kannst, du darfst entspannen, du darfst jetzt einen Mittagsschlaf machen und so. Und also auch dieser krasse Stress, den man während dem Rennen auch psychisch ausgesetzt ist, das merke ich krass in diesen Halbschlaf-Schlafsituationen danach. Und bis sich das wieder so normalisiert, dauert es bestimmt, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Nächte.
Ach so, kurz nur? Achso, du meinst jetzt das Nervensystem oder die Müdigkeit?
Ja, dass ich auch diese krassen Flashbacks oder so nicht mehr habe und dass ich halt so check, wo ich bin und halt schlafen kann, ohne dass sowas passiert.
Okay, da reden wir bei dir aber jetzt auch von 12 Tagen oder so 11.
Ja, also ich meine, wenn ich jetzt Dead Ends in Cake fahre, 500 Kilometer, habe ich überhaupt nichts zusammen. Dann schlafe ich einmal 10 Stunden, ist wieder weg.
Genau, ja. Das ist einerseits natürlich Training in deinem Fall und andererseits ist es eine kurze Distanz. Also ein Wochenende. Ein langes Wochenende und dann...
Genau, also ich glaube, was wir festhalten können, es ist super normal, dass man danach so fragmentierten und so stressigen Schlaf hat. Auch die REM-Phasen sind gestört oder hat man überhaupt nicht. Also schon Tiefschlaf, aber eben diese REM-Phasen sind, glaube ich, sehr gestört. Und man wacht trotzdem früh auf, obwohl man den ganzen Tag müde ist. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dann nicht... sich zu zwingen, ich muss jetzt wieder von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens schlafen, wie man das vielleicht im normalen Alltag macht. Also nicht versucht, sich zu zwingen, ich muss jetzt aber schlafen, sondern einfach den Körper da ein bisschen Raum lässt. Und natürlich, wie du sagst, ist es vielleicht schwierig mit dem Job und so weiter vereinbar. Aber meinem Arbeitgeber bringt es ja auch nichts, wenn ich hier am Schreibtisch schlafe. Also für mich ist es dann so ein bisschen, ich schaue, dass ich eine flexible Zeit habe, in der ich mir das einteilen kann, dass ich arbeiten kann, wenn ich wach bin und schlafen kann, wenn es nicht mehr geht. Und es dauert dann so eine Woche oder zwei und dann ist alles wieder gut.
Ich habe das auch mal, ich weiß nicht mehr wo, aber es ging auch um das Thema Schlaf in irgendeinem Artikel. Und da gab es auch eine Studie, ich müsste das jetzt eigentlich... genauer sagen, was und wer. Aber die Quintessenz, die ich daraus mitgenommen habe, ist, der Körper weiß ziemlich gut, wann er Schlaf will und nicht. Und man kann dem auch Schlaf nicht unbedingt aufzwingen. Das heißt, wenn er den haben will, holt er sich den. Und dann gibt man dem auch. Und das ist dann die beste Methode zu schlafen. Also Körper müde, Körper schlafen lassen.
Ja, ich bin zum Beispiel auch am zweiten Tag, an dem ich nach dem TCI in Innsbruck war, bin ich auch morgens um 6 halt aufgewacht. Und es war halt ein schöner Tag, die Sonne hat gescheint, da dachte ich, ich habe jetzt irgendwie Bock, Fahrradfahren zu gehen. Und dann bin ich halt morgens um 6.30 Uhr auf mein Fahrrad gesessen, bin eine Stunde easy geradelt natürlich, so dass es sich gut anfühlt. Heim, hab gefrühstückt, bin ins Büro. Und hier meine Kollegen waren so, was ist mit dir los? Du spinnst ja, hast du das gemacht und jetzt sitzt du wieder 6.30 Uhr. Also für die ist es unvorstellbar. Aber wenn sich das in dem Moment, keine Ahnung, ich war eh mega wach und dann mache ich halt wieder mittags einen Mittagsschlaf und arbeite dann nochmal und so. Also wenn man sich das so einteilen kann, ist natürlich ideal. Ich weiß, dass es vielleicht auch, wenn man Kinder hat oder wenn man einen Job hat, der weniger flexibel ist, dass es dann schwierig ist, so diesen Bedürfnissen nachzugehen. Aber ich glaube, auf seinen Körper hören und da jetzt auch nichts erzwingen ist, was Schlaf angeht, die Devise. Das Coole ist ja, und das finde ich super faszinierend, dass wir den Schlaf ja nicht 1:1 nachholen müssen. Also den Schlaf, den wir quasi im Rennen auch über 12 Tage verlieren, auf natürlich ungesunde Art und Weise. Das würde ich übrigens auch niemals trainieren. Das fragen mich manche Leute, ob ich so Schlafdefizit trainiere oder ob man das üben kann. Ist mega ungesund. Das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also ich versuche in meinem Alltag und vor allem auch vor einem Rennen so wenig Schlafdefizit wie möglich zu haben, also mich so gut wie möglich zu erholen. Man kann sowas wie Vorschlafen schon machen, also zum Beispiel, wenn der TCR-Start ist am Abend, ich schlafe dann auch davor am Mittag, wenn es geht, nochmal 2 Stunden und sowas. Also auch ruhig lang und so erholt wie möglich und so mit einer guten Erholung wie möglich in das Rennen starten, ist auf jeden Fall die Devise. Und nicht davor im Training üben. Also Schlafdefizit, das kann man, glaube ich, nicht üben oder sollte man auf jeden Fall nicht tun, weil es nicht gesund ist. Genau.
Da noch eine Sache, dass wir können ja eigentlich festhalten, dass das Rennsetting an sich jetzt nicht gesund ist. Also der Schlafentzug, den man sich da gibt, der ist nicht gesund. Das Schöne ist aber, das Training bis dahin ist in der Regel sehr gesund. Also wenn man jetzt allgemein den Körper betrachtet, was ist gut für uns, was ist nicht gut für uns, eigentlich ist ein Rennsetting nicht gesund. Und weil wir jetzt eben auch davon geredet haben, dass man so ein bisschen seltsame Gedanken hat und das Nervensystem total gestresst ist nach so einem Rennen. Ich finde, man kann das aber gut aufwiegen mit, wenn man diesen Sport betreibt. Das Training ist gesund, das Rennen ist ungesund, aber das, was man sich psychisch damit quasi gibt und also dieses Rennsetting, was das mit einem mental macht, ist in dem Fall ja auch was Positives, also hat eine positive Wirkung auf unsere psychische Gesundheit.
Ja, auch auf unsere physiologische. Also ich meine, wenn man sich regelmäßig bewegt, die Leistung.
Ja, da muss ich jetzt einwerfen, also so ein TCR von ist jetzt nicht regelmäßig bewegen, das ist.
Nein, ich meine davor, in der Vorbereitung.
Ja, ja.
Also wenn man trainiert ist und auf seine Ernährung achtet, um die Leistung zu unterstützen und so weiter, dann ist das alles in erster Linie gesund. Und wahrscheinlich sind die meisten Leute, die sowas finishen, physiologisch gesünder als die Durchschnittsbevölkerung. Aber natürlich ist der Anspruch von dem Rennen selbst nicht, dass es gesund ist. Das müssen wir
genau.
Schon auch sagen.
Aber das kann man auch beim Marathon sagen. Also ein Marathon auf knallhart Anschlag zu laufen, ist jetzt auch nicht gesund, aber das ganze Training und der Lifestyle dazu ist halt sehr gesund.
Ja, ich glaube, kein Leistungssport hat irgendwie den Anspruch, gesund zu sein. Also der Weg dahin und der Lifestyle, der dahinter steht, der ist wahrscheinlich gesund. Aber diese Ausnahmesituation im Rennen, da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist bestimmt nicht gesund. Und das ist auch, was wir in den Daten, zum Beispiel in der Feldstudie gesehen haben. Also die Ärzte und Ärztinnen an der Klinik haben zum Teil fast geschockt reagiert zu sagen, dass sich Leute freiwillig so einer physiologischen Belastung ohne medizinische Aufsicht ansonsten stellen.
Ich habe jetzt auch noch was zum Schlafen, fällt mir gerade ein.
Mhm.
Und zwar der Schlafstress, weil das ist ein Thema, mit dem ich mich miteinander gesetzt habe. Man kennt es bestimmt, wenn man einen wichtigen Vortrag hat oder wenn man einen wichtigen, bei mir sind es Jobs, wenn ich große Verantwortung habe, dass man so die Nächte davor sehr schlecht schläft und dann, also zum Beispiel Start von einem Ultra-Race, morgen ist mein Rennstart von dem und dem Rennen und dann schlafe ich irgendwie nur 4 Stunden und wache die ganze Zeit auf. Man kommt in diesen Schlafstress und dadurch, dass man sich ja stresst, weil man nicht schläft, schläft man noch schlechter, weil man sich Stress macht, nicht zu schlafen. Und dann habe ich das mal nachgeschaut und der eine Tag vor der eigentlichen Belastung ist gar nicht so schlimm, wenn man da schlecht schläft, sondern nur, wenn man viel rastet. Also wenn man quasi jetzt sich extrem wenig Zeit nimmt für das Schlafen, das wäre schlecht, aber der gesamte Zeitraum, den man ruht, hat weniger negativen Effekt, als man denkt. Also was ich damit
auch
sagen
dann
will,
entspannt man sich ja und ruht, ja.
Richtig, genau, was ich damit sagen will ist, vielleicht hilft es, weil das ja ein Paradoxon ist, es ist ja ein Kreislauf, man macht Schlafstress und schläft dadurch weniger. Aber wenn man mit dem Wissen reingeht, okay, ich werde mich jetzt gleich stressen, weil ich jetzt nicht schlafen werde, aber ich weiß ja jetzt, das ist gar nicht so schlimm, dass ich vielleicht jetzt nicht schlafen werde, kann man sich selber damit entspannen. So als Tipp,
ja,
habe ich mir gemerkt. Und zudem fällt mir das deutlich leichter, die stressigen Nächte davor abzulegen.
Mein Wub zum Beispiel nennt den Schlaf auch Schlaf-Performance. Und das ist schon ziemlich crazy. Man kann natürlich auch in der Erholung noch einen Wettkampf draus machen.
Gibt es da auch Segments und Achievements?
Ja, natürlich. Ich glaube, bei diesem Ring bekommt man zum Beispiel eine Krone, wenn du ausreichend viel geschlafen hast. Also, ja.
Oh, das finde ich aber schwierig.
Ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil es fördert vielleicht gerade diesen Schlafstress. Eva hat ja auch letzte Woche angesprochen, dass wenn man sich quasi zu verrückt macht mit diesen Metriken, auch mit Recovery und Schlaf, dann ist es halt alles andere als hilfreich, sondern stresst nur noch mehr. Ursprünglich wollten wir den Recovery-Block anfangen mit Ernährung. Den würden wir halt jetzt einschieben, finde ich. Oder hast du noch was zu Schlaf zu sagen?
Nein, was wollten wir Ernährung sagen?
Ich wollte eigentlich darauf eingehen, dass Ernährung natürlich auch vor, während und nach einem Ultracycling-Event krass die Recovery beeinflusst. Und ich habe vorher angesprochen, dass ich ja versuche, dieses Kaloriendefizit irgendwie so gering wie möglich zu halten, was nicht immer gelingt. Also inzwischen nehme ich bei diesen Ultrarennen weniger ab als früher. Also ich glaube, bei meinem allerersten Rennen waren es schon so 4-5 Kilo. Auch bei meinem ersten TCA waren das so 3-4 Kilo. Und natürlich ist es dann schon ein krasses Limit, wenn ich schon mit nur 50 Kilo da rein starte. Und auch das beeinflusst dann natürlich nicht nur die Leistung während dem Rennen, sondern auch danach. Und ich finde, dieses ganze Ernährung-Gewicht-Thema ist auch sehr kritisch, weil Radsport ist natürlich ein Thema, in dem, oder ein Umfeld, in dem, finde ich, oft sehr unsensibel über Körper geurteilt wird. Auch über, wir haben das jetzt über bei der Pauline, die die Tour gewonnen hat. Ihr Sieg wurde fast überschattet davon, dass die Medien geschrieben haben, dass sie mit ungesundem Gewicht und dass sie so wegen geringem Gewicht die Tour gewonnen hat und so weiter. Natürlich hängt Gewicht mit der Leistung im Radsport, wenn es auf Watt pro Kilo ankommt, zusammen. Aber ich finde, ich würde vorab gerne kurz, wenn wir über Ernährung sprechen, spoilern, dass ich weiß, dass das ein sehr toxisches Umfeld sein kann und dass ich auch oft in meiner Vergangenheit erlebt habe, dass Leute irgendwie über Körper urteilen. Zum Beispiel hat irgendwie bei den Lost.tca-Fotos hat jemand, da gibt es so ein Foto, wo ich im Supermarkt bin, hat jemand einfach drunter kommentiert, ja, dieses Rennen scheint auch sehr an ihre körperliche Substanz zu gehen. So, ja.
Ist ja auch noch fast nett formuliert, aber.
No joke. Bernd, keine Ahnung, wie er hieß, aber ja. na klar, also ich meine, wenn man jeden Tag bis zu 13.000 Kalorien verbraucht, dann muss man die erstmal wieder reinschaufeln können. Gibt einem trotzdem vielleicht nicht das Recht, plump über Körper zu urteilen. was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass das Einzige, was ich bei den Rennen so an Supplementen mitnehme, ist Eiweiß, also Whey-Protein in kleinen Beutelchen, das ich mir für jeden Abend so zurechtlege, weil das, finde ich, was ist, was vor allem, wenn man sich vegetarisch ernährt, an Tankstellen, wo es vielleicht noch Thunfisch und so weiter gibt, wenn man Tiere isst, aber wenn man die nicht isst, dann ist es sehr, sehr schwierig, auf genügend Eiweiß zu kommen. Und wenn man eben schon so viel Gewicht verliert, also sagen wir in unserer Studie zum Beispiel, die wir gemacht haben, über 6 Tage haben die Leute hauptsächlich Fett, aber auch Muskel verloren. Und wenn man 2-4 Kilo in 6 Tagen verliert, vor allem Fett und Muskeln, dann kann man zumindest, was den Muskelverlust, der ja wiederum auch die Leistung beeinflussen kann, vielleicht ein bisschen gegensteuern. Zumindest ist das so meine Empfindung dahinter, dass es mir helfen kann, indem ich halt zumindest ein bisschen Eiweiß supplementiere und auch niemals ohne Kohlenhydrate ins Bett gehe, also nie ohne Kohlenhydrate schlafe. Das heißt, auch wenn ich draußen schlafe und nur noch 3 Snickers dabei habe im Rennen, dann esse ich die, auch wenn es eklig ist, bevor ich schlafe, weil das einfach mein Schlaf, also diese Kohlenhydratzufuhr vorm Schlaf, meinen Schlaf positiv beeinflusst und wahrscheinlich auch die Recovery, um dann am nächsten Tag, also am nächsten Tag nach 3-4 Stunden weiterzufahren. Das heißt, Kohlenhydrate zuzuführen und vielleicht auch Eiweiß vor dem Schlafen im Rennen kann eben Einfluss haben auf die Leistung und dann auf die Recovery im Rennen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich schneller nach dem Rennen erhole, wenn dieser Gewichtsverlust nicht so krass war. Also wenn ich da besser haushalten kann schon während dem Rennen, dann ist auch meine Recovery danach besser.
Mein Highlight vorm Schlafengehen, eine ganze Packung Picoballa mit der Zuckerding außenrum und mein Frühstück, es gab keine Snickers mehr, 3 Mars.
Perfekt.
Das war mein Highlight, ja.
Natürlich, so Zuckerschub vorm Schlafen ist vielleicht auch nicht wirklich gut.
Ich hätte es umdrehen sollen, fällt mir gerade auf. Aber ein Smart hat auch Zucker.
Das sind natürlich alles Sachen, die wir im echten Leben nicht machen würden. Also da ist es schlecht, viel Zucker vorm Schlaf zu konsumieren, weil das halt auch Schlafstress dann wieder, also physiologischen Stress verursachen kann für den Körper. Aber im Rennen würde ich immer lieber Zucker, Kohlenhydrate vorm Schlafen zuführen als gar keine, denke ich. Ja, es gibt natürlich sehr, sehr wenige Studien in dem Bereich. Wir sind gerade dabei, zum Beispiel auch von unserer Feldstudie noch die Ernährungsdaten näher auszuwerten, um zu sehen, wie hoch ist das Kaloriendefizit da genau, wie setzt sich die Ernährung der Leute in so einer Rennsituation zusammen. Es ist mega spannend, weil es bisher dazu in unserem Sport auch nichts gibt.
Aber krass, dass du deine Whey-Päckchen mit dir rumfährst. Für 14 Tage, 12 Tage?
Ich nehme immer so 10 Beutel ungefähr mit. Also ich meine, den ersten 26 Stunden schlafe ich eh nicht. Und natürlich ist es auch ein bisschen Volumen, aber es ist jetzt nicht so schwer wie, wie eine Flasche Carb-Pulver.
Ja, du wiegst 50 Gramm. Whey hat in der Regel so 80 Gramm auf 100 Gramm Protein. Das heißt, du nimmst dann Pi mal Daumen 70 Gramm pro Beutel mit.
Und empfohlen ist tatsächlich für Sportlerinnen so 1,2 bis 1,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm. Bei der Tour de France sind anscheinend sogar 2 bis 3 Gramm, wobei es da wenig offizielle Insights gibt. Das heißt, bei meinem Körpergewicht von 50 Kilo sind eigentlich 70 Gramm ziemlich ideal.
Ah, geil, richtig gut gerechnet.
Ja, und deswegen, also ich meine, um das sonst durch normale Ernährung im Alltag zu schaffen, ist es relativ einfach. Also zum Beispiel, indem man wie ein Tofu isst zum Abendessen, dann, was weiß ich, Hülsenfrüchte dazu, vielleicht Haferflocken und Nüsse mit zum Frühstück, dann kann man das schon auch durch eine ausgewogene, viel gesündere Ernährung schaffen. Man braucht keine Supplemente, aber in der Rennsituation, wo man sowieso schon Fett und Muskelmasse abbaut und ich keinen einfachen Zugang habe zu Haferflocken und Tofu und so weiter, dann kann das schon gut sein, vielleicht da was dabei zu haben. Man muss aber auch dazu sagen, dass es gibt ein paar Studien, die den Effekt von Protein auf Recovery innerhalb von 60 Stunden oder sowas untersucht hat. Und da sind die Ergebnisse sehr vage bis widersprüchlich. Was man behaupten kann, ist, dass eine langfristige Proteinzufuhr die Leistung und die Recovery begünstigt. Das heißt, wenn man das jetzt nur im Rennen macht und in seinem Alltag sonst gar nicht darauf achtet, dann hat es wahrscheinlich auch keinen Effekt. Also auch da wieder so gesund wie möglich reinstarten, um dann während des Rennens auch gute Effekte zu haben, ist da genauso wichtig wie beim Schlaf.
Ich habe auch in diesem Social Media mal gehört, dass zu viel Eiweiß angeblich ungesund ist.
Ja, also es gibt auch ein zu viel auf jeden Fall. Ja.
Echt?
Also zu viel kann auch schädigend sein. Also es ist eigentlich wie mit fast allem, oder? Und das ist mit den Supplementen ja auch mega interessant. Also auch zum Beispiel mit Vitamin D-Präparaten und so, was ja so weit verbreitet ist. Auch da gibt es ein zu viel. Man kann sich da durchaus schaden.
Aber was ist denn zu viel Eiweiß?
Ja, ich glaube, es kommt wieder auf das Körpergewicht und so weiter an.
Wie viel Gramm auf Kilo? Also
wir 5? Sollten dazu einen Ernährungswissenschaftler einladen.
Ja, genau. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin da auch der Pragmat und habe zum Glück keinen Doktortitel und muss mich nicht an irgendwas halten. Aber keine Ahnung, was ich mir früher beim Pumpen reingeballert habe. Wir haben uns halt rohe Eier reingeschmissen und weiß was ich, Topfen mit Thunfisch und Ei in den Mixer gehauen und haben das getrunken und so. Also keine Ahnung von, ja genau, da ging es einfach. Und wir haben uns, keine Ahnung, damals habe ich mir eine Celtic-Kur geballert, da ist Kreatin drin und das war übelst verrufend. So, wow, wie kannst du Kreatin nehmen, das ist doch voll krass und das ist doch hier, wie nennt man das? Ja, du bist ja kein clean Pumper mehr und so.
Und jetzt sehen das immer mehr Leute.
Verstanden. Ja,
und es ist
Kreatin
anscheinend
ist komplett
neue,
normal.
Es gibt ja gerade auch diesen Trend, so Supplemente mit, um länger zu leben.
Ja, Kreatin. Oh. Und ich denke mir so, hey, damals, das ist 10, 15 Jahre her, naja, okay, das ist zu lange, aber dass ich damals pumpen war und Kreatin genommen habe, war das so voll das Thema.
Ich glaube, was man schon pauschal sagen könnte, ist wahrscheinlich, dass so eine jährliche Untersuchung, mal sein Blut zu checken und so Defizite oder Mangelerscheinungen, kann man ja im Blut zum Teil bestimmen. Wenn man dann darauf angepasst supplementiert, dann ist es wahrscheinlich okay. Aber wenn man das einfach mal so pauschal macht, weil man denkt, das ist dann besser, das ist entweder sehr teurer Urin oder vielleicht sogar schädlich.
Naja, sagen wir mal, wie in Magus sein Worten. Es muss nicht schmecken, es muss wirken.
Ich finde, da passt jetzt perfekt die Cherry Soft Story dazu.
Oh ja, darf ich erzählen? Darf ich erzählen,
ja,
bitte?
Hau rein.
Also wer den Three Peaks, nein, halt, stopp. Wer den Transcontinental Race im ZDF gesehen hat mit Joschka Völkel und Jana Kesenheimer, da erzählt Joschka einmal bei Tag, was hat er da, 14, 13, dass er so Knieschmerzen hatte irgendwie. Und irgendwann hat er angefangen, Sauerkirschsaft zu trinken. Und seitdem ging es ihm mega gut.
Ja, er hat nicht angefangen, ein bisschen Sauerkirschsaft zu trinken. Er hat irgendwie so 5 Liter am Tag getrunken oder so.
All the Sauerkirschsaft. Und dann war der irgendwie auch so, das hat irgendwie so die Runde gemacht. Irgendwie trinken jetzt alle nur noch Sauerkirschsaft. Und dann, was hast du jetzt, du hast auch gesehen, bei der Tour de France trinken sie auch Sauerkirschsaft.
Ja.
Sauerkirschsaft ist der Shit, Leute.
Ja, man sieht bei der Tour de France zum Beispiel im Ziel, dass die Fahrer, Fahrerinnen da oft so einen Sauerkirschsaft-Trink gereicht bekommen. Und
weiß man aber nicht, weil da muss man aufpassen, das ist doch Marketing von einem echt guten Safthersteller.
Vielleicht. Nee, es gibt auch ein paar wissenschaftliche Studien dazu. Und die sind gar, also es gibt auch Studien von 2016 und so. Es ist nicht ein super neuer Trend, sondern es ist seit längerem bekannt, dass natürlich diese schnelle Carb-Zufuhr Recovery hilft. Also darüber haben wir vorher schon vor dem Schlafengehen gesprochen. Also dass man sich besser erholt, wenn man nach einer Belastung eben ausreichend Carbs, Kohlenhydrate zuführt. Und Cherrysaft, Sauerkirschsaft hat halt auch viele Carbs. Aber dazu kommt anscheinend noch eine anti-entzündliche Wirkung. Und das könnte tatsächlich Joschkas Knie beeinflusst haben. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Sauerkirschsaft anti-entzündlich wirkt und dass es anscheinend auch mit Melatonin zusammenhängt. Also mancher Sauerkirschsaft enthält wohl auch Melatonin, wobei man sich dann besser erholen kann. Genau, vielleicht macht uns das im Ultrarennen müde, I don't know. Aber anti-entzündlich und schnelle Carbs sind auf jeden Fall von Vorteil. Und das ist auch wissenschaftlich belegt. Also es gibt Studien, die das zeigen.
Und Joschka belegt das auch.
Was?
Es ist auch Joschka belegt.
Ja, es ist auf jeden Fall Joschka approved. Übrigens, dieser Trend beim TCA, als der Joschka mir das erzählt hatte, ich habe nie davon mitbekommen, ich habe nie davon gehört. Ich habe das ganze Transcontinental Race 2025 einen einzigen Mitfahrer einmal für 2 Minuten getroffen. Das war der Adrian an einem Checkpoint. Und dann nie wieder irgendjemand. Das ja, finde ich auch. Das hat mir krass die Augen geöffnet, dass es ganz anders ist, im Midpack oder weiter hinten zu fahren, wo man halt Leuten regelmäßiger betrifft, als halt, wenn man, also ich will jetzt nicht mimimi in den Top Ten fahren, ist natürlich geil. die Wahrscheinlichkeit, dass man jemand oder viele Leute immer wieder sieht, ist einfach geringer. Also, ja.
Ja, du hast den Film ja gesehen, wenn Joschka am VP ankommt, du würdest mal schön Kaffee getrunken gemeinsam. Also da ist auch nice. Ja. An den Checkpoints dann.
Ja, vielleicht verpasse ich voll was.
Ja, komm, wir fahren mal zusammen Rennen in meinem Tempo.
Ich kann es nicht.
Ich weiß, das machen wir nicht. Dann ist Freundschaft und Podcast und alles vorbei.
Ja, auch ich freue mich natürlich, das Dead Ends mit meinem Papa zu fahren oder auch als zum Beispiel, als ich das mit meinem Bruder gefahren bin und mein Bruder hat ja einen Hitzschlag bekommen letztes Jahr beim Dead Ends.
Und du so, komm, du Loser.
Nein, gar nicht. Für mich, wenn ich im Pair fahre, ist kein Rennen. Also dann zieht man da zusammen an einem Strang und dann versucht man natürlich zusammen, das so gut wie möglich zu machen. Aber meine Herangehensweise ist ganz anders, als wenn ich solo fahre. Ganz anders.
Ja.
Weil sonst wäre es mega uncool für mich und für die andere Person sicher auch. Ja, ich will noch kurz zusammenfassen, Studien zu dem Sauerkirschsaft zeigen, dass man das am besten schon mehrere Tage vor der Belastung machen soll. Und natürlich, wenn man das über mehrere Tage hinweg macht, ist es wie mit eigentlich allen Verhaltensweisen, dass wenn man das jetzt einmal macht, hat es wahrscheinlich keinen Effekt. Wenn man das über mehrere Tage hinweg macht, dann vielleicht schon. Das Gute in dem Ultrarennen, wie der Joschka das gemacht hat, das dauert ja ein paar Tage. Das heißt, wenn man jeden Tag 5 Liter Sauerkirschsaft trinkt, den es dann hoffentlich im Balkan an irgendeinem Tante-Emma-Laden gibt.
Das war, glaube ich, der Gag. Es gab überall Sauerkirschsaft.
Ja, das ist krass. Ja, habe ich halt nie drauf geachtet. Tatsächlich dieses Jahr beim TCR auf der Fähre habe ich das dann auch gemacht. Egal, ob das jetzt psychologisch war oder nicht. Aber ich habe auch den Joschka-Trick angewandt, weil ich dachte, okay, mir tut nichts weh, aber Joschka hat es geholfen, also trinke ich
das. Ey, und das ist auch der Punkt, wenn das im Kopf funktioniert, ist das ja auch schon oft ein großer Teil der Miete.
Also, ja, besser ein Placebo-Effekt als gar keinen.
Ich muss noch kurz was zum Schlafen sagen. Sponsor Alert. der Christian Fuß, mein begleitender Mitfahrer beim TCR, also im Auto, der hat lustigerweise das Blackroll Recovery Kissen besessen und das immer mitgenommen. Also auf all unseren Filmen, Dinger, die wir machen, der hat immer sein Kissen dabei und das schon immer. Und der ist so hart der Überzeugung, dass er darauf so gut schläft und Spoiler alert, er kann gut schlafen, weil er, man hört's. Aber ja, genau, also auch dieses Kissen von Black Roll begleitet mich schon seit den ersten Filmen, die wir auch mit dir beim Three Peaks damals gemacht haben, weil das scheinbar echt gut zum Schlafen ist.
Ja, ich glaube, wenn ich könnte, würde ich bei den Ultrarennen auch gern so ein Recovery-Kissen mitnehmen.
Ja, man kann es klein packen, aber das ist schon groß dann. Ja. Also es lässt sich schon gut klein packen, aber ja, vielleicht für unsere nächste gemeinsame entspannte Radausfahrt.
Ja, aber zum Beispiel, als wir das über Weihnachten, Silvester, eine Woche Skitouren waren, habe ich auf die Hütte auch mal ein Blackroll-Kissen mitgenommen. Man kann es halt so zusammenrollen, das kann man super leicht sogar einen Skitouren-Rucksack machen, wenn man einfach in der Hütte dann gut schlafen kann. Hat schon, ich finde es auch irgendwie cool, das hat so was Heimeliges dann, was Gewohntes dabei zu haben, um dann gut zu schlafen.
Ja. Selbst wenn es nur der Placebo-Effekt ist, es funktioniert tatsächlich gut und man weiß ja auch nie, wenn man in Unterkunft ist, was für ein Kissen man kriegt. Und manche haben ja echt ein Kissenthema, oh, ich brauche das Nackenhöhe und sonst irgendwas.
Jetzt kommt der Influencer-Werbung-Teil, Achtung. Wir haben einen Code bekommen, mit dem ihr 10% sparen könnt, falls ihr euch auch das Recovery Pillow kaufen wollt. Dann haben wir einen Code für euch. Und dieser Code lautet inbetween10, alles groß und zusammen. Ihr findet den Code auch nochmal in den Shownotes. Was man übrigens schon bei den Rennen mitnehmen kann, um besser zu schlafen, ist vielleicht nicht so ein Prime-Kissen wie das Recovery-Pillow, sondern Oropacks. Die habe ich tatsächlich immer im Rennen dabei. Wenn man draußen schläft, habe ich manchmal so das Gefühl, vielleicht ist ein Sicherheitsaspekt, dass ich auch aufwache, wenn ich was höre. Da mache ich das ein bisschen ungern oder je nachdem, in welcher Umgebung. Aber wenn ich in einer Unterkunft bin und im richtigen Bett ein eigenes Zimmer habe, das ich abschließen kann, dann ist es mir auch schon passiert, dass ich irgendwie das Zimmer war über einer Bar oder einmal zum Beispiel bin ich beim zweiten Three Peaks Bike Race 2021 durch Brixen gefahren und hatte da eine Unterkunft, als die italienische Nationalmannschaft gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob es WM oder EM war, aber die Stadt hat halt gebebt und getobt, auch die ganze Nacht. Und dann keine Oropacks zu haben, ist super beschissen. Deswegen, die wiegen nichts, gehen super klein. Ich würde die auf jeden Fall bei jedem Rennen dabei haben. Ich würde noch über eine vielleicht allerletzte Sache zu Recovery gern sprechen. Und zwar, dass es ja nicht nur so physisch, also ich meine, wir haben jetzt über Schlaf, Ernährung, über die Wassereinlagerung und so weiter geredet. Aber es ist auch völlig normal, zumindest bei mir, dass es auch so psychisch ein bisschen dauert, bis ich wieder Bock habe, mich auf dem Fahrrad so zu quälen. Es ist, selbst wenn ich erholt bin nach vielleicht 2 Wochen, dann ist es so, dass ich noch nicht Bock habe, wieder so voll ins Training einzusteigen oder Intervalle zu fahren. Und ich glaube, dass das zum einen natürlich Hand in Hand geht mit der körperlichen Erholung. Also, dass ich das Gefühl habe, mein Körper signalisiert mir auch, ich bin jetzt ready, Intervalle zu fahren, also du hast Bock. Oder wenn ich keinen Bock habe, dann meistens hat es vielleicht auch irgendeinen Grund, dass ich nicht so fit bin oder nicht so gut erholt oder wie auch immer. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr hatte ich mich auch noch zum Transpyrenees-Rennen eigentlich angemeldet. Und es gibt schon Leute, die das gemacht haben, also TCA und Transpyrenees gefahren zum Beispiel. Ich glaube, der Robin Gemperle hat dann auch beides gewonnen. Aber ich glaube, es ist schon mega krass, sich nach so einem Highlight im Jahr sportlich dann für noch so ein weiteres Event in gleichem Sinne auch psychologisch zu committen. Und ich zum Beispiel hatte mich dann dafür entschieden, auch aus anderen Gründen, aber ich hatte einfach so viel mehr Bock, einfach mit meinem Freund eine Woche auf dem Mountainbike Bikepacken zu gehen, mit einem Zelt mitzunehmen und einen Kocher. Und schon auch jeden Tag viel Fahrrad zu fahren, aber dieses Rennsetting, sich auch alleine, solo so zu pushen jeden Tag, so zu committen, wenig zu schlafen, wenig Pause zu machen und so weiter. Auch die körperliche Anstrengung, die ja auch extrem ist, das dauert bei mir immer ein bisschen, bis ich da wieder Bock drauf habe. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch im Winter dann gut, mal ein, zwei Wochen nur Wintersport zu machen oder so, um dann so wie jetzt Bock zu haben, wieder richtig reinzusteigen. Also jetzt zum Beispiel mache ich gerade ein Personal Training an der Base und so und fahre wieder viel Intervalle und so. Und ich merke dann, dass es auch notwendig ist, so einen Schritt zurückzutreten, um dann wieder 100% ins Training starten zu können. Und so ist es, glaube ich, nach einem Ultra genauso.
Es ist wieder ganz anderes. Ich kann weder widersprechen noch zusprechen, weil wir da ganz unterschiedlich funktionieren. Ich weiß nur, dass ich damals bei meinem ersten Three Peaks, ich glaube, ich bin einen Tag danach 100 Kilometer, nee, zwei Tage danach 100 Kilometer Rad gefahren und zwei Wochen danach, nee, Quatsch, stimmt, es war aber kein Rennen. Du hast recht, ja, es war nur Spaß und nicht Rennen.
Ja, genau. Also ich gehe dann da schon auch gern 7 Stunden Fahrrad fahren oder so, aber halt so, wie ich das gerade fühle. Ja. Und nicht nach Trainingsplan oder nicht nach Intervallen oder sowas.
Ich hatte danach nur hard Bock auf Radfahren, genau. Ich war dann irgendwie auch 6 Tage mit meiner damaligen Freundin in der Schweiz unterwegs und dann war irgendwie, gleich danach war Badlands ja eh irgendwann, oder? Also das, genau. Kann also sein, das Radfahren, ja. Radfahren Bock war schon da, aber ja, Rennsetting braucht man erstmal, muss man durchschnaufen.
Ja, mir kommt manchmal vor, dass Willenskraft auch so ein bisschen wie ein Muskel, der dann vielleicht ein bisschen ermüdet ist und sich wieder erholen muss.
Ah, oh, schöner Satz.
Ja.
Zitat Jana Ende.
Bitte gerne, Zitate Jana.
Ja. Schere an alle, wenn wir zu viele Jugendsprachworte benutzt haben. Fühlst du dich nicht so wohl, ne? Wenn wir den ein bisschen piesacken.
Ist okay. Das war ein weiteres Feedback, das uns nicht so angenehm zuzuhören ist, weil wir so viel Jugendsprache benutzen. Da musste ich an meine Studierenden denken, die da noch ganz andere Ausdrücke auf Lager haben, die ich wirklich nicht verstehe.
Checke, Schere. Also ganz kurz, ich muss ja mal kurz Schere erklären für all die nicht so jung sind. Schere heißt, wenn man quasi was falsch gemacht hat und sich dabei entschuldigen will. Also, sorry, war mein Fehler. Oder wir sagen, oh, ups, wusste ich nicht, sorry. Sagen die, ah jo, Schere. Und was hast du vorhin auch gesagt? Die sagen statt, ah ja, hab's verstanden, sagen die, checke. An alle jungen Leute, war ich das richtig oder falsch? Aber Schere finde ich geil. Schere nehme ich jetzt auch her.
Ja, ist jetzt mega cringe, dass wir das erklären, aber ich habe auch schon gehört, dass man cringe nicht mehr sagt. Also, dass
jeder, der cringe ist ein Boomer.
Sorry, man kann so viel falsch machen. Ich glaube aber,
sorry,
was,
sag Schere.
Was mir wichtig ist, dass wir in dem Podcast so natürlich wie möglich sprechen, uns natürlich irgendwie vorbereiten, aber dass es ein natürliches Gespräch ist und wir bemühen uns so zu sprechen, dass sie uns alle verstehen können. Zum Beispiel haben wir ein super gutes Mikrofon-Equipment gekauft, dass sie uns gut verstehen können.
Danke übrigens auch an Blackroll, weil die unterstützen uns damit, diese zwei sehr teuren Mikrofone und die Software, die wir uns zugelegt haben, da ein bisschen finanziell aufzufangen. Ja, Blackroll geil. Kauft Rollen, Schuhe, Kissen.
Ich würde so einen Ausblick geben, was wir noch vorhaben, was wir spoilern können. Ich würde auf jeden Fall gerne noch so eine weibliche Perspektive im Ultracycling besprechen, weil ich finde, dazu gibt's wenig Podcasts oder...
Oh, was für ein Zufall, Jana. Ich kenne da jemanden.
Genau.
Zufälligerweise schneide ich mehr oder weniger gerade was von der Sophie vom Girl Pack, wie sie von ihrem Transcontinental Race erzählt.
Genau, und ich würde super gern die Sophie in den Podcast einladen, um nicht nur meine weibliche Perspektive auf den Ultrasport, sondern vor allem auch ihren Zugang, der sich auch von meinem unterscheidet, ja, einfach davon zu erzählen. Es gibt natürlich super viele inspirierende Frauen, die viel Fahrrad fahren, lange Fahrrad fahren, schnell Fahrrad fahren, wie auch immer. Es gibt auch gerade ja natürlich immer noch die Entwicklung, dass immer mehr Frauen Fahrräder kaufen und Fahrrad fahren und sichtbar sind. Und das ist alles super cool. Genau, und dem würde ich aber gern eine ganze Folge widmen. Am besten mit der Sophie zusammen. Und dann könnt ihr euch alle auch Sophies Zugang zum TCA anschauen, sobald Stefan nicht mit der Schere den Film gecuttet hat.
Ja, Schere, wenn ich es nicht so schnell schaffe. Ich gebe mir Mühe.
Dann bis nächstes Mal. Yes.
Okay. Wir müssen jetzt hier raus.
Tschüssi.